Danke dir. Der heutige Sonntag heißt bei manchen der kleine Ostersonntag. Ist euch das bewusst? Oder auch weißer Sonntag. Gestern ist sogar in der kleinen Zeitung eine Erklärung darüber gestanden, habe ich gelesen. An diesem Sonntag wurden früher, ganz früher, die neu bekehrten Christen getauft. Ja? Auch das ist interessant. Also heute noch einmal ein Ostersonntag und deshalb noch einmal eine Osterpredigt. Wir werden in das Kapitel 24 des Lukas-Evangeliums schauen. Wir haben am letzten Sonntag diesen wunderbaren Ausspruch aus dem Alten Testament gehört von Hiob. Ich weiß, dass mein Retter lebt. Und die Jünger, die zuerst so verzweifelt waren, haben es erlebt. Sie haben es gesehen, sie haben es begriffen und das werden wir heute noch merken, Jesus ist auferstanden. Und das gilt auch für uns. Dein Retter lebt auch heute. Das ist für mich immer wieder etwas ganz Erstaunliches. Mein Lieblingstext zu Ostern ist eigentlich die Geschichte der Emmaus-Jünger. Die so, es ist eine Wanderung, darum habe ich es so gerne, weil ich mag gern wandern. Und das steht im Kapitel 24 vom Lukas-Evangelium. Und ich wollte eigentlich zuerst über diesen Text predigen, aber ich habe dann weitergelesen, man soll immer den Zusammenhang lesen. Und da habe ich gesagt, na, wir werden schauen, was nachher war. Also Lukas 24, 33 bis 49. Die Irmgard wird es euch jetzt vorlesen, weil ich bin nicht so gut beim Vorlesen. Und ihr könnt gerne mitlesen, nehmt eure Bibeln und sonst schaut da hinauf, wenn man was lesen kann. Dann ist ein bisschen heller.
Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und alle, die sich zu ihnen hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannten. Während sie noch erzählten, stand der Herr plötzlich selbst in ihrer Mitte. Friede sei mit euch, grüßte er sie. Doch sie erschraken sehr und bekamen Angst, weil sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus zu ihnen. Warum kommen euch solche Gedanken? Seht euch meine Hände an und meine Füße. Ich bin es ja. Fasst mich an und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Mit diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Und als sie es in ihrer Freude und Verwunderung immer noch nicht glauben konnten, fragte er, habt ihr etwas zu essen hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen auf. Dann sagte er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. So steht es geschrieben, erklärte er ihnen, und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden empfangen zu können. Ihr seid Zeugen für das alles. Und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid.
Danke. Danke. Der auferstandene Jesus begegnet seinen Jüngern zu Ostern. Das ist der Untertitel meiner Predigt. Und der Übertitel, den habt ihr vielleicht am Anfang gelesen, Gefühle und das Reden Gottes. Hat mich angesprochen, dass der Herr Lukas so viel auf die Gefühle der Menschen eingegangen ist. auch auf die Gefühle von Jesus. Im Lukas-Evangelium wird das immer wieder beschrieben, dass Jesus innerlich ergriffen worden ist. Wir haben einen Gott, der Gefühle nicht auf die Seite schiebt. Wir haben einen Gott, der uns kennt und der selbst mitfühlen kann. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, ist eine Botschaft, die nicht nur unseren Verstand, sondern auch unser Herz ansprechen soll. Und es ist mein Gebet, dass dies heute geschieht. Dass der Herr wirklich zu unserem Herzen redet. Ich möchte jetzt einen kurzen Rückblick machen, was an diesem Ostersonntag passiert ist. Es hallt jetzt sehr, das ist nicht angenehm, wenn ihr so ein bisschen zurücktrat. In der Früh, ganz in der Früh, eigentlich beim Sonnenaufgang oder vor dem Sonnenaufgang, sind die Frauen zum Grab gegangen. Und wir werden sehen, dass dieses Geschehen, das da sich abgespielt hat an den drei Etappen dieses Tages, immer ähnlich war. Diese Frauen hatten Gefühle. Könnt ihr euch das vorstellen, wie sie sich gefühlt haben? Na klar, sie waren traurig. Aber sie waren auch voller Sorge. Sie haben sich gedacht, wer wird den Stein wegrollen? Das steht uns im Markus-Evangelium beschrieben. Sie waren ratlos, wie sie das leere Grab gesehen haben. Der Stein war weggerollt, sie konnten sich das nicht erklären. Vielleicht gab es schon Grabräuber damals. Ja. Sie waren ratlos in Verlegenheit, sagt eine andere Übersetzung, wo ist der Leichnam? Wo hast du ihn weggeräumt, fragte Maria. Bist du den vermeintlichen Gärtner? Gefühle, die Gott ernst nimmt. Und dann haben sie diese Erscheinung der Engel, die zu einem ganz anderen Gefühl führen, nämlich Ehrfurcht oder sogar Angst. Ja? Weil wenn wir Gott begegnen, wenn wir einem Engel begegnen, dann sind wir nicht mehr gleichgültig. Dann passiert etwas mit uns. Wir haben erlebt haben, nämlich das Grab ist leer, der Stein ist weg, Jesus ist weg und ein Engel spricht zu ihnen und sagt, Jesus ist auferstanden. Da muss man das jemand weitersagen. Sie laufen zurück, erzählen das den anderen und ganz typisch, Mann glaubt ihnen nicht. Übrigens mit zwei N war das Mann, glaube ich, auch, weil sollen die Frauen, denen kann man ja nicht alles glauben. Ja? Das war die erste Geschichte am Ostersonntag in der Früh. Die zweite Geschichte in Lukas 24 ist am Nachmittag passiert. Zwei Jünger gehen nach Emmaus. Auch sie haben Gefühle. Welche Gefühle? Niedergeschlagen, kann man nachlesen, niedergeschlagen blieben sie stehen. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was passiert ist am letzten Wochenende? Fragen sie den Fremden, der mit ihnen gegangen ist. Niedergeschlagenheit, Enttäuschung. Also der Satz, wir hatten aber gehofft, dass er der sei, der Israel retten wird. Dieser Satz drückt für mich so eine große, große Enttäuschung und fast Hoffnungslosigkeit. Wir hatten gehofft, aber es ist nicht eingetreten. So denken sie, so fühlen sie. Fühlen wir nicht auch manchmal so? Wir hatten auf Gott vertraut, aber es ist anders gekommen. Also ich denke, die Gefühle, die Jünger hier hatten, sind sehr oft auch unsere. Die Enttäuschung war so groß. Und Verunsicherung. Verunsicherung, da sind noch einige Frauen aufgetreten und haben erzählt, dass sie irgendwas am Grab gehört, gesehen haben. Das Grab ist leer, der Leichnam ist weg. Wir kennen uns überhaupt nicht aus. Verunsicherung. Ja, und so geht es uns oft in unserem Leben. Wir sind enttäuscht, wir sind niedergeschlagen, wir sind verunsichert. Und dann gibt es noch ein Gefühl, das beschrieben ist bei den Emmaus-Jüngern. Das ist für mich eine ganz spezielle Beschreibung. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach? Also ich setze jetzt voraus, Entschuldigung, dass ich das nicht erklärt habe, aber die Jünger sind ja mit Jesus gegangen, ohne dass sie ihn erkannt haben. Und er hat ihnen auf dem Weg erklärt, anhand der Schriften, was alles mit ihm passieren musste. Und am Schluss, wie er sich zu erkennen gab und dann verschwunden ist, sagten sie, das war jetzt der Herr Jesus, brannte nicht unser Herz, als er uns das alles erzählt hat? Wir haben schon was gespürt. Gefühle, Gott kennt sie. Er kennt auch deine und meine Gefühle und unsere Enttäuschungen, aber auch unsere Sehnsucht und unser Verlangen nach mehr. Ja? Und das Brennen in unserem Herz, wenn wir ihn mehr erleben wollen. Und wieder gibt es eine Antwort, nämlich Gott redet. Gott redet auch auf unsere Gefühle hin. Gott redet, indem er ihnen anhand des Ganzen, der ganzen alten Schrift, ja, also steht, Jesus erklärt ihnen, den Emmaus-Jüngern, anhand des Alten Testamentes, dass es sich so mit dem Messias verhalten sollte, dass er nämlich leiden, sterben und auferstehen wird. Er erklärt ihnen das anhand des Alten Testamentes. Es ist hier wieder eine Antwort auf unsere Gefühle. Und da kommt jetzt noch eine zweite Dimension dazu, Jesus gibt sich als Person, als Auferstandener zu erkennen, physisch. Sie erkennen ihn plötzlich, wie er am Tisch sitzt mit ihnen. Er hat die Rolle des Gastgebers übernommen und hat das Brot gebrochen und dafür Gott gedankt. Und jetzt auf einmal sehen sie, das ist ja Jesus selbst. Sie haben ihn auch physisch mit ihren Augen, mit ihren Ohren erlebt. Und das ist so schön, der Text, den der Thomas vorgelesen hat, der bezeugt das auch. Die ersten Jünger, die Apostel, aber es waren mehr als die Apostel, also viel mehr noch, haben Jesus wirklich physisch gehört, gesehen, angegriffen. Und das werden wir noch mal jetzt erleben. Also die zweite Geschichte war ähnlich, nämlich Gefühle der Niedergeschlagenheit, Ratlosigkeit. Ein Reden Gottes und eine Reaktion. Die Reaktion, die haben wir halt schon gelesen. Die beiden kehren unverzüglich zurück und berichten es den anderen. Zuerst kommen sie nach Emmaus und sagen dem vermeintlichen Fremden, der mit ihnen geht, es ist schon so spät, du sollst nicht weitergehen, komm zu uns, bleibe bei uns und du kannst bei uns übernachten, in der Nacht soll man ja nicht allein über die Straße gehen. Jetzt war dieses Bedenken, dass das zu spät ist, dass es schon Abend wird, dass es schon Nacht wird, völlig vergessen. Sie rennen wieder zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass sie doppelt so schnell oder dreimal so schnell waren auf dem Weg zurück, als auf dem beschwerlichen Weg nach Emmaus. Also sie laufen zurück, berichten es den anderen unverzüglich. Und was kommt ihnen dort entgegen? Die Botschaft, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Welche Freude, welche Gefühle. Und ich bin einfach wirklich begeistert davon, dass Lukas uns das so miterleben lässt, dass er uns das so innerlich beschreibt, so den Einblick hinein in die Seelen gibt. Und jetzt kommen wir zu der dritten Begegnung, dritte Geschichte an dem Ostersonntag. Das war jetzt schon ziemlich spät, vielleicht so in der Nacht, ja, weil sie ja nochmal zurücklaufen mussten. Jesus erscheint in der Versammlung. Die Versammlung war wahrscheinlich wieder in diesem Obergeschoss des Hauses in Jerusalem, wo sie zuerst sich getroffen haben, um das Mahl zu feiern. Ist anzunehmen. Dieses Haus hat vermutlich der Maria, der Mutter des Johannes Markus, gehört. Das lesen wir dann in Kapitel 12 von der Apostelgeschichte, dass dort die ersten Christen sich immer versammelt haben. Jener Johannes Markus, der einmal davongelaufen ist, ohne Gewand, wie Jesus verhaftet worden ist. Jener Johannes Markus, dem Paulus und Barnabas mit auf die Missionsreise genommen haben und ihn dann aber zurücklassen haben, weil er zu schwach war, ja, sozusagen, weil er nicht mit konnte. Ja, und jener Johannes Markus, der vermutlich auch der Autor des Markus-Evangeliums ist. In diesem Saal haben sie sich versammelt, sage ich. Ich wollte jetzt aber sagen, verschanzt, weil aus dem Johannes-Evangelium wissen wir, dass sie dort aus Angst sich eingesperrt haben. Furcht. Es war wieder Furcht. Es war wieder eine Unsicherheit. Was passiert weiter? Jetzt haben sie unseren Herrn umgebracht. Das ist 3 Tage her. Er ist weg. Ja, manche haben ihn wiedergesehen. Wir kennen uns nicht aus. Es gibt eine Bestürzung. Das lesen wir dann auch in unserem Text. Und es gibt Zweifel. Einer, der nicht dabei war, der das Synonym für den Zweifler darstellt, der aber dann Jesus in ganz besonderer Weise erlebt hat und über diese Zweifel ganz hinweggekommen ist, ist Thomas. Johannes 20 kann man es lesen. Also die Geschichten ergänzen sich einander, die Berichte. Und diese Gefühle waren damals da und auch heute. Ich meine, wie oft haben wir Angst? Wie oft habe ich Angst? Vor verspottet werden, vor nicht ernst genommen werden. Oft kenne ich mich nicht aus und bin bestürzt. Ja, und ich habe auch Zweifel oft. Mein Gott, das ist jetzt wirklich und ist es das wirklich? Und es geht oft ganz tief hinein. Gott kennt diese Gefühle. Er kennt mich, er kennt dich. Und ein anderes Gefühl, das in unserem Text beschrieben ist, ist für mich ganz was, ein witziger Begriff. Da steht nämlich, es ist im Vers 41, sie waren vor Freude, konnten sie nicht glauben. Unglaube aus Freude. Also das glaube ich nicht, das ist zu hoch. Aber ich freue mich trotzdem, ja. Also ich müsst euch einmal das vorstellen, die Jünger, das war ja nicht wirklich was so Außergewöhnliches, es ist immer noch so, Jesus ist auferstanden, das, das kann man nicht begreifen. Ja, sie waren wirklich, einerseits, sie haben ja das jetzt wirklich schon mehrmals bestätigt bekommen, die Frauen haben es erlebt, haben es gehört, Petrus hat es dann, wie sie sagen, auch hat Jesus selber begegnet, auch die Maria Magdalena ist Jesus selber begegnet. Dann sind die beiden Jünger, die Emmaus-Jünger wieder zurückgekommen, haben gesagt, sie sind Jesus begegnet. Ja, das bewegt sie, das macht sie froh, ja, aber gleichzeitig, das kann man nicht glauben. Geht es uns nicht auch manchmal so? Das kann man wirklich nicht glauben. Stimmt das wirklich? Und sie kommen in ein wortloses Staunen. Wie Jesus dann mitten unter ihnen steht, ja, Jesus erscheint plötzlich und sie stehen da. Da fehlen ihnen die Worte. Erstaunen, Furcht, Bestürzung. Diese Worte habe ich in dem Text gefunden. Und sie denken sogar, sie sehen jetzt einen Geist. In diese Gefühle hinein spricht Jesus und sagt, Friede mit euch. Das war kein großes, kein besonderer Gruß, sondern es war der übliche Gruß, Shalom. Ja? Aber was sagt es? Gott sagt in unsere Gefühle, Friede mit dir. Und es ist kein Vorwurf da. Er sagt schon, naja, warum seid ihr so erschrocken? Warum fürchtet ihr euch? Ich bin's doch. Ich finde die Reaktion der Jünger ganz normal. Ja? Uns würde es wahrscheinlich auch so gehen. Das können wir nicht begreifen, das haben wir nicht erwartet, sagen die Jünger. Was soll das jetzt auf einmal? Wir kennen uns nicht mehr aus. Und Jesus sagt, passt auf. Ich habe eine Antwort drauf. Ich habe eine Antwort auf die Gefühle, die du jetzt hast. Gott redet. Und Jesus gibt die Antwort zweifach in diesem Fall, so wie auch bei den Emmaus-Jüngern. Zuerst physisch. Er lässt sich physisch begreifen. Physisch heißt, ich kann ihn angreifen. Ich kann ihn erleben. Interessant, bei der Auferstehung hat es immer auch irgendwas mit Essen zu tun. Vielleicht auch der Grund, warum wir zu Ostern so gern gut essen. Aber es ist ein Zeichen, es ist ein physischer Körper, der wieder dasteht. Ja? Jesus ist nicht irgendwas so eine nebulose Geschichte. Jesus ist wirklich physisch auferstanden. Er hat das nicht gebraucht und er ist ja auch durch verschlossene Türen dort hineingekommen. Aber er sagt, greift mich an. Dem Thomas wird eine Woche später erscheint er nämlich dem Thomas. Das wäre der heutige Sonntag. Ja. Und er sagt, du warst damals nicht dabei. Jetzt kannst du das wirklich ergreifen. Begreifen mit den Händen. Komm, greife meine Wunden. In meine Seite, ich bin's. Ich habe nicht gefunden, ob der Thomas das dann Thomas wirklich noch getan hat, ich glaube nicht, sondern er war einfach überzeugt. Jetzt ist, ja, es stimmt. Jesus lässt sich physisch begreifen. Auch das ist heute möglich. Ich meine, wir werden Jesus nicht physisch sehen, weil er im Himmel jetzt ist. Und dieses Vorrecht, dass er als sichtbarer und angreifbarer, auferstandener vor uns steht, das haben wir nicht. Das war die besondere Zeit für die Apostel, für die Jünger damals. Aber wir können ihn auch heute erleben. Und ich glaube, dass hier viele Menschen sitzen, die sagen können, ich habe Jesus erlebt. Und es ist für mich, für dich, der du es erlebt hast, ein Beweis. Ich kann es dir nicht übertragen. Ich kann es dir nicht sagen, das ist für dich der Beweis. Aber ich habe es erlebt. Ich bin Zeuge davon. Und ich kann es bezeugen. Und wenn mein Leben mit dem, was ich rede, übereinstimmt, ist das Zeugnis etwas wert. Wir haben Jesus physisch erlebt. Wir durften ihn als Realität begreifen. Das wünsche ich an jeden von euch. Und wenn das noch nicht der Fall ist, geh auf ihn hin, rede, geh innerlich zu ihm hin und sag: Herr, bitte ergreife mich. Wir haben das Lied gesungen: Bitte ergreife mich. Ich berühre dich. Es geht hier nicht um irgendwelche mystischen Dinge, sondern es geht hier darum, dass wir Jesus auch als Person, als auferstandenen Messias erleben. Das Christsein ist eine Beziehung zu einem lebendigen, zu einer lebendigen Person. Das ist keine Beziehung zu einer Idee oder Lehre. Jesus lässt sich erleben. Aber es gibt eine zweite Dimension. Und die ist etwas, was nicht jetzt nur mir oder dir gilt. Du hast Jesus erlebt und für dich ist das Beweis. Ich habe Jesus erlebt und für mich ist Beweis, aber beides können wir nicht jemand anderen überstülpen und sagen, deshalb ist es für dich Beweis. Aber es gibt etwas, was außerhalb von unserem Erleben ist, nämlich seine Worte. Jesus erinnert die Jünger an seine Worte und er beginnt anhand des gesamten Alten Testamentes ihnen zu erklären, wie es denn so war mit dem Messias. Und was er beginnt ihnen, er macht eine Bibelschule mit ihnen oder Bibelstunde oder ja, einen Lehrabend. Ja, Abend, das war ja immer Abend. Also er erklärt ihnen anhand des gesamten Alten Testaments, das ist interessant, das sind die Mose und die Propheten und das gesamte Alte und das Gesetz und die Propheten, alles nimmt er, um ihnen zu zeigen, der Messias musste leiden, sterben und auferstehen. Und das ist die Basis für einen Glauben, der außerhalb unserer Gefühle steht. Die Gefühle sind so wichtig. Aber wir haben auch eine Basis, die nicht subjektiv, also nicht von mir abhängig ist, sondern die Gott gelegt hat und die, auf die ich mich wirklich verlassen kann. Und Jesus sagt, schaut, es war ja schon alles im Alten Testament beschrieben. Du kannst es einfach nachlesen. Das kann jeder. Und wenn jemand das jetzt objektiv beurteilt, dann wird er wirklich dahin kommen und sagen, das ist unglaublich, dass das so alles zusammenpasst. Also das Reden Gottes zu unseren Gefühlen ist immer beides. Er redet, weil er sich persönlich um uns kümmert und uns persönlich anspricht und sich und auch persönlich erlebbar ist. Aber er redet auch durch sein Wort, das unabhängig von unseren Empfindungen ist, das feststeht. Und es ist mir ein Anliegen, Gott redet genau jetzt auch zu unseren Gefühlen und hat diese zwei Antworten. Und es kommt zu einem Auftrag. Diesmal ist es, die Reaktion kommt erst ein bisschen später, aber der Auftrag ist gleich da, nämlich die Menschen sollen reden. Also wir haben Gefühle, Gott redet darauf und jetzt sollen wir reden. Ihr seid meine Zeugen, sagt Jesus. Er sagt, die Jünger sind die Zeugen, die alle Völker, das ist wichtig, es sind nicht mehr nur die Juden, sondern alle Völker, auch das kommt hier ganz klar heraus, zur Umkehr aufrufen sollen. Also die Jünger sollen zur Umkehr aufrufen, damit alle die Vergebung ihrer Sünden empfangen. Das ist ganz kurz und ganz einfach das Evangelium, die gute Botschaft. Das sollen wir machen. Wir sollen Zeugen sein. Das gilt für uns genauso. Wir sollen seinen Namen allen Völkern verkünden. Und die alle Völker, alle Menschen um uns herum werden aufgerufen, umzukehren damit sie die Vergebung ihrer Sünden empfangen. Das ist eine gute Botschaft, die gute Botschaft, das Evangelium, kurz und bündig. Inhaltlich ganz klar, der Messias, es steht nämlich alles in den Versen drin, der Messias musste leiden, am dritten Tag sterben, am dritten Tag auferstehen und alle sollen umkehren, damit wir Vergebung der Sünden erhalten. Eine Botschaft, etwas, was wir weiter sagen, hat eigentlich nur dann einen Sinn, wenn es einen Inhalt hat und wenn es an die Empfänger kommt. Wenn ich heute einen Brief schreibe oder wegschicke, ein Briefkuvert wegschicke und es ist nichts drinnen, ja, und dann wird der Empfänger das aufmachen und sagen, das ist ein Schmäh, was soll das, ja? Oder wenn ich ein Briefkuvert mit einem wunderschönen Brief fülle, ja, aber den Brief nicht wegschicke, weitergebe, dann hat der Empfänger genauso wenig davon. Und so ist es auch mit der Osterbotschaft. Die sollen wir, wir haben sie empfangen, wir sollen sie weitergeben, weiter schicken, weiter sagen, weiter leben. Ja. Und das Schöne ist, das kommt nämlich nur dazu, das sagt Jesus seinen Jüngern auch noch am Schluss, ihr werdet noch die Kraft bekommen, das zu tun. Wir werden, und damit weist er schon auf Pfingsten hin, die Kraft von oben bekommen, dass wir befähigt sind, überhaupt das Evangelium weiterzusagen. Die gute Nachricht weiterzusagen. Ich komme zur Zusammenfassung und frage, was ist Ostern für dich und für mich? Der auferstandene Jesus ist empathisch. Das ist jetzt ein modernes Wort, aber es ist ein schönes Wort. Er versteht unsere Gefühle und kommt uns darin entgegen. Und er hat Antworten. Und wenn du heute traurig bist, dann hat Jesus Antwort drauf. Wenn du dich heute freust, dann hat Jesus eine Antwort drauf. Er versteht dich. Er kann mitleiden. Wir haben einen hohen Priester, der uns versteht, schreibt der Hebräerbrief. Wir haben einen, der mit uns mitleiden, mitgelitten hat und mitleiden kann. Der hat das alles auch selbst erlebt. Und er hat Antworten. Und die eine Antwort ist, der auferstandene Jesus ist auch heute erlebbar. Wenn du das noch nicht erlebt hast, bitte mach dein Herz auf für ihn. Der Auferstandene wartet auf dich, weil er möchte auch, dass du mit ihm auferstehst. Heute kann ein neues Leben beginnen. Der Auferstandene gibt uns aber auch ein objektives Fundament für unseren Glauben und für unser Leben, nämlich die gesamte Heilige Schrift. Die Bibel ist unsere Basis. Dort finden wir Antworten, die über unsere Gefühlswelt hinausgehen. Ja? Und die sind ganz wichtig. Wir müssen die Bibel mehr begreifen mit ihr. Leben, sie studieren, sie anwenden, darüber nachdenken, mit anderen darüber reden, damit sie uns prägt. Und der Auferstandene ruft uns auf, diese gute Botschaft zu verkünden und verspricht uns auch die Kraft aus der Höhe, dass wir das können. Wenn wir an die kommende Woche denken, wo können wir das Evangelium wirklich mit seiner Kraft weitersagen? Gott möge uns schenken, dass wir das auch erleben, dass wir diese diese Chancen, die er uns immer wieder gibt, auch ergreifen. Ich bete darum, dass Ostern für dich und für mich weitergeht und dass wir Jesus begreifen mit unserem Herzen, mit unserem Verstand und dass unser Mund übergeht. Amen.